Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön mal wieder hier zu sein in der Frühschicht an einem wunderbaren sonnigen Tag. Wir sind immer noch in unserer Daniel-Serie. Wir verfolgen dieses spektakuläre Leben, muss man wirklich sagen, ein spektakuläres Leben, so durch die Wochen, die letzten Wochen hindurch. Und falls du mit der Bibel nicht ganz so vertraut bist, kein Problem, wir machen kurz einen Rückblick und damit auf jeden Fall nochmal herzliche Grüße an alle, die heute zuschauen, ob von zu Hause, die später in der Farm mit dabei sind, im Viertel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Auf jeden Fall hier nochmal der Rückblick, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie, was war da und so, kein Problem. Also, Daniel lebte vor ungefähr 2500 Jahren, ganz grob. Er war Jude und hat es miterlebt als ganz junger Mann, wie sein Volk gefangen, fortgeführt worden ist ins Exil nach Babylon, ungefähr da, wo heute so der Irak liegt, ganz grob. Dort in Babylon macht aber Daniel jetzt Karriere, recht schnell, und wird zu einem führenden Menschen dort, einem Berater, am Königshof ist er unterwegs und ihm geht es ziemlich gut, er spielt eine wichtige Rolle tatsächlich. Und an dieser Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, wir sind heute in Kapitel 5, da begegnen wir nun dem zweiten König, den Daniel hier erlebt. Und dieser König heißt Belsazar. Dieser König feiert hier heute, wie wir gleich sehen werden, ein rauschendes Fest. Ja, man muss wohl sagen, ein berauschendes Fest. Zieht alle Register und zeigt, was er so drauf hat. Ich würde gerne nochmal, bevor wir hier einsteigen in den Text, nochmal mit uns gemeinsam beten für die Predigt. Und wenn du kannst und möchtest, dann darfst du gerne dazu aufstehen. Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass du uns dein Wort gibst, weil du dich selbst offenbaren und zeigen möchtest, weil du möchtest, dass wir dich kennenlernen, dass wir wissen, wie du bist und dass wir tatsächlich, wie wir eben schon gehört haben, auch einen Blick gewissermaßen wie einen Spiegel werfen können. Und ich bitte dich, dass du uns heute zeigst, was du, welche Rolle Wahrheit hier spielst und was du uns hier sagen möchtest durch diesen roten Faden der Wahrheit in diesem Text, Herr. Bitten um deinen Segen. Amen. Amen. Ja, wir steigen ein in Daniel 5, ab Vers 1. Eines Tages, heißt es da, als Belsazar König von Babylonien war, gab er ein großes Fest für die 1000 führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsazar die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Moment mal, kurze Pause, was passiert hier eigentlich? Also Belsazar, wie wir gerade gehört haben, feiert also ein Fest, das ultimative Fest. Und während wir jetzt gleich so durch den Text durchgehen, achtet mal oder nehmt euch mal als roten Faden dabei immer, wie wird hier mit Wahrheit umgegangen? Welche Rolle spielt hier Wahrheit? Wie reagiert man darauf? Stell dir vor, also, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen willst, du bist bei diesem Fest dabei, aber stell dir vor, hier ist ein Fest und alles, was das Herz begehrt, ist möglich und erreichbar. Wir fügen vielleicht mit ein, alles, was das sündhafte Herz begehrt, das gefallene Herz. Keine Regeln, keine Grenzen, alles steht dir zur Verfügung. Und nicht nur, dass es alles gibt, wonach sich das Herz sehen könnte hier, es gibt sogar alles noch im Überfluss. Mehr als genug, überhaupt kein, du wünschst dir irgendwas, irgendwas fällt dir ein und es gibt es. Sofort ist alles da. Warum macht Belsazar das? Man könnte vielleicht einfach sagen, weil er es kann. Weil er genau das zeigen möchte. Er hat keine Begrenzung. Es ist nicht nur seine Gutmütigkeit, dass er allen mal einen Gefallen tun will. Er will zeigen, wie groß er ist, was er für Möglichkeiten hat. Und er folgt gewissermaßen hier dieser Illusion, könnte man sagen, dass er sein Leben vollkommen kontrollieren kann. Er hat keine Begrenzung. Niemand kann ihn einschränken, er ist der Größte, er ist der Mächtigste, der Reichste. Er ist so reich, dass er sich und seinen Gästen alles geben kann. Das demonstriert er hier. Alles, was das Herz begehrt, kannst du haben. Er ist so mächtig, nicht nur so reich, er ist auch so mächtig, dass niemand ihn davon abhalten kann. Niemand kann ihm sagen, jetzt gehst du einen Schritt zu weit. Und das sind jetzt zwei Dinge, wenn wir nur das nehmen, so reich und so mächtig, wo ich schätze mal, wir alle hier im Raum sagen, okay, das ist so weit weg von meiner Realität, von meinem Lebensgefühl, keine Ahnung, wie das überhaupt wäre. Aber ihr könnt euch vielleicht ähnlich heute vorstellen, es gibt Menschen, die in einem ähnlichen Lebensgefühl auch heute leben. Haben wir gerade gehört in den Nachrichten vielleicht, dass die Zahl der Milliardäre weltweit sich vervielfältigt hat. Ja, also Leute, die das zumindest das Gefühl haben, für einen gewissen Moment, an einem bestimmten Tag, wenn ich irgendwas will, habe ich, nehme ich mir, kann ich haben und nichts kann mich einschränken. Ich kann nicht gefeuert werden, weil ich bin der Chef, egal was passiert. Und Belsazar zeigt so richtig, was er drauf hat. Bevor wir jetzt zu schnell denken, Moment mal, das ist jetzt alles nur dumm und schrecklich und es ist eine Geschichte für Reiche und für Mächtige. Moment mal, denn tatsächlich, es kann auch durchaus sein, dass auch wir mit wesentlich weniger Reichtum und Mitteln ähnlichen Illusionen und Lügen aufsitzen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist gar nicht so schwierig. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein, aber nur so zum Spaß, wenn es ein Spaß ist für dich, kannst du ja mal beim Weiterlesen gleich mal so überlegen, was wäre vielleicht, was würde ich tun, wenn ich solche Mittel hätte? Was würde ich vielleicht anstellen, wenn ich unbegrenzte finanzielle Mittel hätte? Was fällt mir da so ein? Wenn ich so einflussreich wäre, dass niemand mich stoppen könnte? Wenn es niemand über mir gibt, der noch sagt, nee, jetzt gehst du zu weit? Wonach sehnt sich, ganz im Vertrauen, mein sündhaftes Herz, wenn mal keiner zuguckt und wenn, vielleicht ist das ein guter Punkt, wenn der einzige Grund, warum du das nicht tust, ist, dass du eben nicht unbegrenzte Mittel hast. Aber wenn du sie hättest, was würdest du dann machen? Einige von euch schmunzeln, lassen wir es mal dabei. Okay, und mal weiter im Kopf jetzt so weiter verfolgen, wie das hier weitergeht. Denn jetzt kommt eine leichte, unerwartete Wendung in der Geschichte für Belsazar. Wir sind in Vers 5. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsazar die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er sackte in sich zusammen und begann im ganzen Leib zu zittern. Hut die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und Magier, rief er laut. Als die babylonischen Gelehrten kamen, versprach er ihnen, wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König. Er bekommt eine goldene Kette um den Hals und ich ernenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich. Die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Vers 9. Belsazar wurde immer bleicher. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu, auch die führenden Männer, die er um sich versammelt hatte, packte das Entsetzen. Und ich fasse mal kurz jetzt die nächsten Verse zusammen, denn was nun passiert ist, jetzt ist natürlich, Mama ist auch da, Belsazars Mutter, und der fällt was ein, was sehr klug ist. Pass mal auf, keine Angst, mir fällt ein, da war mal jemand, der ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber der konnte schon damals, in der Vergangenheit, bei deinem Vorgänger, Träume deuten, Rätsel lösen. Hol den her, der kann dir helfen. Also lässt sie Daniel kommen oder Belsazar lässt Daniel holen. Und die spannende Frage ist jetzt, ist König Belsazar nun bereit mit dem, was passiert, wenn Daniel jetzt sagt, pass auf, hier steht Folgendes. Wie wird er reagieren? Wie wird er mit Wahrheit umgehen, wenn sie denn kommt? Erst sehnt er sich nach Wahrheit, wenn ich bloß wüsste, was da steht. Manchmal sehen wir uns sehr nach Wahrheit. Wenn ich bloß wüsste, was ich tun soll, wenn ich bloß wüsste, was die beste Entscheidung jetzt wäre. Aber was ist, wenn sie dann da wäre, die Wahrheit? Würden wir es dann tun? Oder würden wir dann sagen, nee, es muss noch einen besseren Weg geben. Es muss noch einen Weg geben, der einfacher ist vielleicht, der weniger Reibung verursacht, der ein bisschen komfortabler ist. Was macht Belsazar? Vers 17. Daniel erwiderte, eine Belohnung möchte ich nicht annehmen. Du kannst sie ruhig einem anderen geben. Ich werde die Schrift auch so vorlesen und deuten. Das ist schon mal eine Ansage. Vers 18. Mein König, der höchste Gott hatte deinen Vorgänger Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht. Er war in der ganzen Welt berühmt und hoch angesehen. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen zitterten vor ihm. Er verbreitete Angst und Schrecken, denn er konnte nach Belieben töten und am Leben lassen. Von seiner Gunst hing es ab, ob jemand ein hohes Amt erhielt oder es verloren. Und wir merken, ungefähr so muss sich doch Belsazar gefühlt haben. Das ist ja das Lebensgefühl dieses Menschen, der ein Fest ohne Grenzen schmeißen kann. Und da gab es noch einen vor ihm. Aber, Vers 20, so wurde er immer hochmütiger. Doch sein Stolz und seine Vermessenheit brachten ihm zu Fall. Alle Macht und Anerkennung wurden ihm genommen. Man verstieß ihn aus der menschlichen Gemeinschaft, er verlor seinen Verstand und wurde wie ein Tier. Bei den wilden Eseln hauste er, fraß Gras wie ein Rind und der Tau durchnässte ihn. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott ist Herr und alle Reiche der Welt, über alle Reiche der Welt, er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Aber du, Belsazar, hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen, Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hält, hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten, übersetzt, gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Da kommt unser Sprichwort Mene Tekel her. Gezählt bedeutet, die Tage einer Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Nachdem Daniel dies gesagt hatte, befahl Belsazar ihn, nicht in ein Gefängnis zu werfen, sondern, hat er versprochen, mit einem Purpurgewand zu bekleiden, ihm eine Goldkette um den Hals zu legen. Er machte öffentlich bekannt, dass Daniel von nun an der drittmächtigste Mann im Reich sei. Offensichtlich sind diese Geschenke an Daniel hier nicht Zeichen von Belsazars Großzügigkeit oder Dankbarkeit, sondern er will nur noch einmal mehr zeigen, dass er es kann. Ja? Er kann jemanden hier zum drittmächtigsten Reich machen. Vielen Dank, hast du übersetzt, ganz toll. Bin mir nicht ganz sicher, was ich damit machen will, aber ich zeige nochmal, ich mache dich jetzt auch mächtig. Gut gemacht, Daniel. Ändert Belsazar nun sein Denken? Macht er irgendwas mit der Wahrheit, die er jetzt präsentiert bekommt? Vers 30, noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der König von Babylonien, umgebracht. Ich will jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Art und Weise, wie er mit Wahrheit umgeht. Und ich habe es mal überschrieben mit ein trauriges Beispiel. Das ist tatsächlich ein trauriges Beispiel, obwohl dieses Fest so rauschend und voller Freude und Lachen war. Hier ist ein trauriges Beispiel, wie er mit Wahrheit umgeht. Daniel sagte diesem König, du hast dumme und böse Dinge getan, gab es vorher auch schon, haben deine Vorgänger auch gemacht. Das ist schlimm genug. Aber was noch schlimmer ist, lieber Belsazar, du hast nichts gelernt aus den Fehlern deiner Vorgänger. Du warst gewissermaßen in der ersten Reihe, konntest zugucken, was passiert, wenn man sich so und so verhält. Und dieser Vorgänger von dir, Nebukadnezar, der hat eine gewisse Lektion gelernt hier. Was lernst du von ihm? Nichts. Und das ist das eigentliche Drama. Wenn Wahrheit dann kommt, nichts daraus zu lernen. Er hatte alle Möglichkeiten, aber Belsazar, du hast an der Illusion festgehalten, dass du so reich, so mächtig bist, dass dir niemand etwas kann. Und schon gar nicht der Gott von diesem Volk, das du hier gefangen weggeführt hast oder ein Vorgänger von dir. Niemand kann dir was, ehrlich? Anscheinend irgendwie, was ich faszinierend finde, ist, dass es so schwierig ist für Menschen. Und wie gesagt, auch für uns, die wir viel weniger Reichtum und Macht haben, ist klar. Aber für Menschen ist es irgendwie so schwierig, aus den Fehlern anderer zu lernen, oder? Irgendwie müssen wir immer Dinge nochmal selbst machen, oder? Es ist, reicht ja nicht, wenn du deinen Kindern sagst, du pass auf, mach das nicht, habe ich auch schon mal gemacht, tat weh. Hilft nicht. Fast mit Ansage. Nein, muss selbst ausprobiert werden. Und irgendwie laufen wir in Situationen rein, wo wir sagen, warum eigentlich? Warum ist es so schwierig, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, wenn es so ist, dann werde ich jetzt natürlich diesen Weg einschlagen. Wenn das Wahrheit ist, dann werde ich jetzt Tschüss sagen zu dieser Lüge und Illusion, der ich bis jetzt gefolgt bin, und ich will jetzt das Richtige tun, was für mich auch am besten ist. Nee, nicht so einfach für uns. Ich will mal ein paar Gründe nennen, warum man so Illusionen nachfolgen kann. Und überleg mal vielleicht so ganz im Stillen, ob das ein oder andere für dich jetzt bekannt klingt. Ob du vielleicht schon mal so eine Überlegung gehabt hast, könnte das ein Grund sein bei mir? Oder vielleicht hat mal jemand, ein guter Freund oder ein Ehepartner gesagt, was natürlich total nervt, dass dann jemand sagt, das hier trifft bei dir zu. So, und jetzt, falls du neben deinem Ehepartner sitzt, bitte keine Stöße in die Rippen, so von der Seite, lass mir weg. Einfach nur für sich zuhören, kannst gerade nach Auto gucken. Okay, also, warum? Was könnte sein? Mein erster Gedanke wäre hier, dass man sich sagt, ist mir egal, also hier kommt die Wahrheit, und man sagt sich, ist mir egal, ob das richtig ist oder nicht, ich mache es trotzdem. Einfach so, mache ich trotzdem. Gewissermaßen Scheuklappen auf und einfach stur sein wollen, die Konsequenzen links liegen, ist mir egal, ich mache es einfach trotzdem. Ja? Mit Widersprüchen leben zu können, finde ich immer eine faszinierende Möglichkeit, die wir Menschen haben. Wenn dir dann jemand sagt, du weißt schon, wohin das führt, ja, weiß ich. Aber willst du das? Nö, auch mache ich trotzdem. Macht keinen Sinn, aber, und okay, guckt weiter gerade nach aus, keine Ellbogen in die Rippen und so, ja, kann es geben, durchaus. Vielleicht, so. Zweite Möglichkeit, jemand könnte sagen, hier ist die Wahrheit, und dann entgegnet man, nein, ich werde eine Ausnahme sein. Kann sein, dass das bei den meisten Menschen so passiert, aber ich weiß, oder ich hoffe zumindest, bei mir wird es schon irgendwie gut gehen. Prinzip Hoffnung. So, ja. Muss nicht so sein, aber keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, es wird trotzdem irgendwie gut gehen und also kriege ich einen Sonderweg. Vielleicht. Man könnte auch antworten, also ich weiß es besser. Vielen Dank für deine Idee, vielen Dank, dass du mir Wahrheit präsentiert hast und sowas, aber ich weiß es besser. Ich vertraue eher auf mich, ich vertraue nicht auf das, was du mir jetzt hier gesagt hast, ob du nun Bibel ist oder Gott oder ein guter Freund oder die Erfahrung von Millionen von Menschen, na, ich weiß es besser. Ich glaube, ich kriege es schon irgendwie in meinem Kopf hin, ich weiß es besser. Vierte Möglichkeit, und die ist eine spannende. Ja, ich weiß schon, was Wahrheit ist, in dem Sinne, was Gott oder was die Bibel oder was Gott mir hier sagt, aber ich glaube, Gott meint es nicht gut mit mir. Wenn Gott mir sagt, wahr ist Folgendes, wenn du hier weitergehst, wird es dir wehtun. Also geh dort lang. Aber innerlich denkt man, kann sein, aber ich glaube, Gott meint es nicht gut mit mir. Wenn Gott sagt, da ist der richtige Weg, ist er wirklich der richtige Weg? Kann ich Gott vertrauen, dass er das aussucht an Möglichkeiten, die, was wirklich für mich das Beste ist? Vielleicht meint Gott das nicht gut mit mir. Ich weiß es besser. Ich weiß, wo Freude liegt. Ich weiß, wo Erfolg liegt. Und irgendwie sieht mir das, was Gott mir hier vorschlägt, nicht nach Freude und Erfolg und Segen und was auch immer aus. Deswegen gehe ich meinen Weg. Vielleicht gibt es noch andere Beispiele. Ich habe jetzt mal nur vier raus. Das hat gar nicht lange gedauert, diese vier aufzuschreiben. Vielleicht fallen hier noch viel mehr ein. Wie man so einem traurigen Beispiel folgen könnte, auch ganz ohne Reichtum, ohne Macht. Und vielleicht, wenn man nur diese Beispiele mal nimmt, wäre es heute dran, vielleicht, für manche von uns zu sagen, okay, eigentlich macht das keinen Sinn, wenn man es so hört, vorm Spiegel zu Hause, macht total Sinn, aber eigentlich, es ist ziemlich blöd, vielleicht ist heute der Tag, sich zu sagen, nee, ich sollte mein Leben, mein Handeln, Wahrheit angleichen. Wenn Gott mir sagt, wenn Wahrheit das und das und die Erfahrung von Leuten, was immer für dich wichtig ist, in diese Richtung weisen, vielleicht sollte ich mein Denken, mein Handeln ändern heute. Möglicherweise. Es gibt aber noch eine fünfte Sache, die ich ansprechen will. Es kann durchaus sein, dass hier manche sind vielleicht oder auch zuschauen von zu Hause, die sich sagen, also ich will ja schon von Belsazar lernen. Ja, ich will ja nicht so jemand sein wie er, der sagt, ich habe es gesehen, was mit Nebukadnezar passiert ist, aber ist mir egal. Nein, ich sehe mir Belsazar an und ich will von ihm lernen. Ich will die Augen nicht verschließen von der Wahrheit, aber ich schaff's einfach nicht. Ich würde ja gerne in eine richtige Richtung gehen. Ich würde ja gerne in Wahrheit und in all dem, was sinnvoll ist, leben, aber ich kann's nicht. Immer wieder falle ich auf die Nase. Und wenn das deine Situation ist, dann bist du tatsächlich nicht allein. Die Bibel ist doch angefüllt mit Menschen und vielleicht der berühmteste von denen, die das formuliert haben, genau sowas, ist der Apostel Paulus selbst. Der hat so ausgedrückt, in Römer 7 schreibt er dies: Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun, in unserem Zusammenhang im Einklang mit Wahrheit leben, und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ja, das ist nochmal ein anderer Faktor auf einmal hier. Also nicht nur in mir ist irgendwie Unsinn im Kopf, nee, will ich aber, sondern ich stelle fest, in mir sind Mächte am Werk, Paulus nennt es Sünde. Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Ich falle immer wieder hin. Deshalb möchte ich gerne noch ein anderes Beispiel hier anführen. Das ist mein dritter Punkt. Und zwar nicht genannt ein trauriges Beispiel, sondern ein Beispiel voller Tränen. Das klingt erstmal ähnlich, ist aber was ganz anderes, wie wir gleich sehen werden. Und hier wollen wir ein Beispiel uns angucken, nämlich wie die Kraft bekommen werden kann, um tatsächlich diesen Weg einzuschlagen, Wahrheit zu folgen, Wahrheit ernst zu nehmen und Wahrheit an sich wirken zu lassen. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass es ja immer so die unangenehmen Wahrheiten sind, die man nicht so hören will, die man so ausweicht und dann irgendwie unlogisch unterwegs ist. Wenn jemand sagt, pass auf, geh diesen Weg, das sieht nach lecker aus, aber geh lieber da lang, das ist vernünftig. Ah, okay. Aber es gibt auch Wahrheiten, die sind sehr positiv, und die sind trotzdem schwierig zu verdauen. Und die positivste, die beste, die größte, die herrlichste Wahrheit überhaupt, die man sich nur vorstellen kann, und du hast sie schon mal gehört, trotzdem ist diese: Gott liebt dich. Das ist gigantisch. Und trotzdem, glaube ich, ist es nicht so einfach für uns, diese große Wahrheit zu verdauen, anzunehmen und entsprechend zu handeln, entsprechend zu leben. Einfach Gott dass Gottes Liebe an einem arbeitet, gewissermaßen. Viele von uns kennen Johannes 3,16, vielleicht der berühmteste Vers in der Bibel. Ja? Also hat Gott die Welt geliebt. Und da sind wir manchmal ganz schnell dabei, auch einige von uns, die dann sagen, ja, das verstehe ich, dass Gott die Welt geliebt hat. Aber wir stolpern manchmal bei der Überlegung, dass Gott auch mich geliebt hat. Dass Gott auch mich jetzt liebt. Dass Gott total dich liebt. Kann das sein? Und zwar, ich meine wirklich in dem Sinne, dass es einem am Herzen arbeitet. Ganz persönlich. Wir alle haben Hobbys, wir haben irgendwie Vorlieben, wir haben Dinge, die uns leichter fallen als andere Sachen. Abwaschen, eher nicht so. Ein Eis essen, jawohl. Es gibt Sachen, da kannst du nachts um 3 aufgeweckt werden und es fällt leichter aufzuwachen als bei anderen, okay? Verstehen wir uns überein, okay. Das geht so. Es gibt Sachen, die finden wir super. Die motivieren uns. Was auch immer das jetzt emotional bei dir auslöst, wenn dir vielleicht was einfällt, oh ja, ich weiß genau, da musst du mich nicht lange betteln, ich bin sofort dabei. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so auf dich schaut? Dass Gott so eine Zuneigung für dich empfindet, so eine Liebe für dich empfindet, dass er ohne Probleme nachts um 3 aufstehen würde, ihr versteht, das bleibt ein Bild, wenn er sagt, ich denke an dich und ich habe dich so lieb. Kannst du dir das so vorstellen? Ich habe letztens einen Clip gesehen, vielleicht habt ihr es auch gesehen, weiß ja nie, welcher Algorithmus gerade wo funktioniert, aber der hat mich total bewegt. Es war von einem Mann, älterer Mann schon, und muss sagen, schwierig zu sehen, wie alt er war, weil er war gezeichnet vom Leben. Offensichtlich im Gefängnis, seit längerem gewesen, tätowiert, ordentlich, und ich habe nichts gegen Tattoos, gar kein Problem, aber dieser Kollege hatte Tattoos auch an Stellen, die er bestimmt bereut hat, und auch Tattoos in der Art und Weise, die er bestimmt bereut hat mittlerweile. hatte kaum noch Zähne im Mund, vielleicht über längere Jahre crackabhängig irgendwie so, also gezeichnet wirklich. Und er holt so sein Notizbuch raus und zeigt dann ganz stolz, blättert durch die Seiten und sagt, ja, ich habe diesen Bibelkurs gemacht hier im Gefängnis und da habe ich mir die Notizen gemacht. Und berichtet also davon, er ist Christ geworden und hat also ganz fasziniert da Bibel gelesen so und Evangelium verstanden. Und dann fängt er an, auf einmal zu schluchzen und so immer den Kopf zu schütteln und sagt, während er darüber nachdenkt, ich kann es irgendwie, wenn ich mir klar mache, was ich alles gemacht habe. Und da ist so viel Schuld und Schmutz in meinem Leben, wenn ich so zurückdenke, und dann verstehe ich gar nicht, dass Gott mich liebt. Dass Jesus kommt und für mich stirbt irgendwie. Er war so am Jammern irgendwie dabei. Und ich fand das so faszinierend, dass da jemand diese Idee von Gottes Liebe ganz persönlich an sich rangelassen hat und einerseits kaum es begreifen kann und sagt, wie kann das sein? Aber andererseits sieht man, er hat diese Wahrheit wirklich an sein Herz rangelassen und irgendwie verarbeitet. Das hat mich sehr erinnert, also mehr als viele andere Dinge, an diese berühmte Frau in Lukas 7. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Lukas 7, da ist eine Party, nicht ganz so vielleicht wie die von Belsazar. Und diese Frau crasht diese zivilisierte Gesellschaft, kommt da reingelaufen und wirft sich Jesus zu Füßen, bricht in Tränen aus, ist völlig aufgelöst, weil ihr bewusst wird oder bewusst geworden ist, ganz ähnlich wie diesem Mann im Gefängnis, was heißt es, dass Gott mich liebt und lässt diese Wahrheit an sich ran? Er bricht in Tränen vor Jesus zusammen und denkt auch, trotz all dem Schmutz, trotz all meinem Versagen, wie kann es sein, aber Gott liebt mich tatsächlich. Und dann sagt oder erklärt Jesus uns, wie Wahrheit jemanden verändern kann, wenn man sie an sich ranlässt. Lukas 7, Abvers 44, will ich mal lesen. Dann wandte er sich, also Jesus, der Frau zu und sagte zu Simon, das ist der Gastgeber hier, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und wir dürfen das wahrscheinlich so lesen, wem nicht bewusst ist, was ihm vergeben ist, der liebt auch wenig. Das ist ein Zusammenhang, wie diese Wahrheit, Gott liebt dich tatsächlich. Gott hat tatsächlich sein Leben für dich am Kreuz ausgetauscht gegen ein Leben voller Versagen und Schuld, hat er gesagt, ich gebe dir meins, voller Gerechtigkeit. Wer diese Wahrheit an sich ranlässt, an sein Herz ranlässt, in dem Maße sieht man das gewissermaßen, sagt Jesus, sagt nicht ich, das drückt sich aus in Liebe, die irgendwie wieder rauskommt. In faszinierter Liebe, wie bei dieser Frau oder wie bei diesem Gefangenen im Gefängnis, die sagt, wie kann das sein? Ich kann es kaum begreifen, aber wow. Diese Liebe verändert tatsächlich. Diese Wahrheit macht es dann auch möglich, glaube ich, den unangenehmsten Wahrheiten, nämlich denen, denen wir sonst immer ausweichen wollen, auf die, naja, schrägen Arten und Weisen, denen ins Angesicht zu gucken und zu sagen, stimmt, stimmt, mein Leben ist voller Versagen, voller Scham, voller dies, voller das, voller peinlich, voller blöd, sodass auf einmal eine Möglichkeit ist, nicht, ich finde meinen Weg darum, um mich dem nicht zu stellen, indem ich einfach sage, bei mir geht es schon gut oder ich mache trotzdem weiter oder was auch immer, sondern zu sagen, stimmt. Aber die größere Wahrheit, die noch mehr an mir wirkt, ist diese, Gott liebt mich trotzdem. Gott liebt dich trotzdem. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat, um am Kreuz zu sterben. Und wer jemals zweifelt, mein Gott ist gut mit mir, ist das, was Gott hier sagt, wenn wir die Bibel aufschlagen, kommt das wirklich von einem Herzen von, ich habe dich lieb mir gegenüber? Ja, am Kreuz finden wir immer die Antwort, ja, auf jeden Fall. Stimmt, ich gerate immer wieder in Schwierigkeiten, weil ich bestimmte Wahrheiten vielleicht nicht akzeptieren möchte. Kann sein, und wenn man sich denkt, es stimmt, ich habe keine Kontrolle über mein Leben, das kann auch sein. Da sind vielleicht Ängste in meinem Leben, in deinem Leben. Und dann führt es immer wieder, dass ich so und so handle, will ich gar nicht, aber es ist so. Ich sehne mich vielleicht so sehr nach Anerkennung, dass ich immer wieder so handle. Es ist total schräg, aber es führt immer zu den gleichen Resultaten. Und ich weiß nicht, welche Wahrheiten in deinem Leben eine Rolle spielen, wenn du sie mal ranlässt an dich. Aber was ich auf jeden Fall weiß, Gott hat dich unendlich lieb. Und das siehst du am Kreuz. Das Kreuz beweist es. Was Jesus zu dieser Frau sagt, ist die Liebe, die ich für ihn, oder was Jesus zu dieser Frau zeigt, das zeigt Folgendes. Die Liebe, die ich habe, die zeigt an, ob ich weiß, wie groß seine Gnade und seine Liebe zu mir überhaupt sind. Und ich muss sagen, Leute, da fühle ich mich schon ein bisschen überführt manchmal. Wenn ich an Jesus denke, denke ich, ja, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen, okay, stimmt, ja. Aber bin ich so angefasst und begeistert von Gottes Liebe zu mir, wie diese Frau, wie dieser Gefangene, im Gefängnis sitzende, der sagt, ich verstehe es gar nicht, ich bin völlig fertig mit der Welt. Nochmal, warum ist das wichtig, diese Wahrheit an sich ranzulassen? Weil sie der Schlüssel ist, um all die unangenehmen Wahrheiten überhaupt anerkennen zu können. Um damit einen Weg nach vorne zu machen und sein Leben gewissermaßen in Einklang mit Wahrheit zu bringen, sagen, stimmt. Ich lasse mal diese ganzen Illusionen und diese ganzen Lügen hinter mir, mit denen ich mich immer vertröste und trotzdem immer nur in Kreisen drehe, die nicht weiterhelfen. Der Anfang ist zu sagen, ich weiß, ich bin geliebt und gehalten von dem, um den es wirklich geht die ganze Zeit. Von einem, der wesentlich größer ist als Belsazar, von einem, der wesentlich mehr in der Hand hält als der größte König aller Zeiten, von Gott selbst, vor dem Schöpfer, vor dem wir alle stehen werden. Der liebt dich und mich. Ich wünsche uns, dass diese Wahrheit an uns arbeitet. Lass uns noch einen Moment nehmen, wo wir das vielleicht mal im Gedanken noch mal durchspielen und Gott Antwort geben dafür.